Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie ihr wisst, machen wir immer vier Podcasts zum Überthema. Diesmal ist es Überthema Mitte. Beim letzten Mal haben wir uns allgemein mit diesem Mitte-Begriff beschäftigt. Macht der überhaupt Sinn? Woher kommt der Begriff? In welche Bereiche gibt es ihn? Diesmal werden wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und wollen uns mit dieser vielbeschworenen politischen Mitte beschäftigen. An die Mikros für euch sind heute
Dieter,
Max,
Stefan
und Axel. Ja, politische Mitte. Wir hören ständig. Es gibt sogenannte Links-Rechts-Schemata in der Politikwissenschaft, wo halt zwischen links und rechts und irgendwo die Mitte liegt. Manche probieren sogar die Mitte aus irgendwelchen qualitativen Merkmalen, aus bestimmten Inhalten abzuleiten. Das Interessante gerade an politischer Mitte ist ja, dass, wenn man den Mitte-Begriff ernsthaft nimmt, also die Mitte ist das, was zwischen, bleiben wir in die klassischen Definitionen, zwischen links und rechts liegt. Kann das stabil sein? Nein, es kann nicht stabil sein. Weil je weiter rechts eine Parteienlandschaft ist, desto weiter rechts ist logischerweise auch die Mitte. Und umgekehrt natürlich genauso. Je weiter links eine Gesellschaft ist, desto weiter links wird auch die Mitte sein. Also ein klassisches Beispiel dafür, dass der Begriff der Mitte, wenn man jetzt einmal absieht von historischen Sonderbarkeiten, wie das halt die Linken links gesessen sind, die Rechten rechts gesessen sind und die Mitte in der Mitte gesessen ist, eigentlich politisch relativ wenig Sinn macht. Wie sektioniert es?
Macht es dann Sinn, bei dem Thema irgendwie sozusagen eben zwischen einer realpolitischen Mitte und einer ideal- oder ideologisch-politischen Mitte zu differenzieren eventuell? Weil wie du richtig gesagt hast, das verschiebt sich ja, politische Weltbilder verschieben sich ja irgendwie sozusagen, wenn man bei uns bloß vergleicht irgendwie sozusagen, wo in den 80er Jahren zum Beispiel die politische Mitte angesiedelt war, als eine ÖVP mit dem Konzept einer ökosozialen Marktwirtschaft angetreten ist, ich glaube Wortlaute irgendwie, wo heute die diversen Vertreter dieser Partei irgendwie sozusagen Schnappatmung kriegen würden, wenn sie es hören würden, irgendwie sozusagen, da hat es ja irgendwie vor allem in den 90er Jahren und auch noch in den Nuller Jahren irgendwie sozusagen einen massiven Rechtsruck gegeben und eine Verschiebung der politischen Mitte. Die Frage ist für mich irgendwie sozusagen, ob es jetzt bei der ideologischen Frage, was ist links, was ist rechts, irgendwie sozusagen, ob es dort eine politische Mitte sich definieren lässt.
Und das ist der wirklich wichtige Punkt, weißt du, die Definitionsfrage. Bevor wir überhaupt über eine Mitte, eine politische Mitte reden, müssen wir zuerst einmal klären, was ist denn überhaupt links und was ist denn rechts? Der Axel hat es historisch schon anklingen lassen, er meint natürlich die Französische Revolution aus der Nationalversammlung, sind die gesellschaftsverändernden Kräfte vom Vorsitz aus gesehen auf der linken Seite gesessen und die gesellschaftsbewahrenden Kräfte, Royalisten und so, auf der rechten Seite. Das ist historisch bedingt, warum jetzt in vielen europäischen nationalen Parlamenten auch noch immer diese progressiven Kräfte links und die konservativen rechts sitzen. Aber das ist ja nicht der einzige Definitionsversuch, was links und rechts angeht. Also da gibt es ja Dutzende verschiedene.
Es gibt da Parlamente, wo es umgekehrt ist.
Ja, stimmt. Im Wiener Landtag oder in so mancher Bezirksvertretung sitzt man verkehrt. Aber sei es drum. Der Punkt ist der, also es gibt verschiedenste Definitionsversuche, was links und was rechts ist. Ja? Oft wird es ja in der medialen Auseinandersetzung oft am nationalistischen und am nicht liberal, aber wie sagt man da, Liberalisten, mir fällt das Wort jetzt, aber an dem humanistischen, ja, humanistisch und nationalistischen Ecken quasi definiert, was meines Erachtens eigentlich gar nicht so richtig ist. Es gibt natürlich auch Definitionsversuche, wo es darum geht, dem Kapital nahestehend, also das heißt, dass diese kulturelle Wahlmotive und diese sozialen Wahlmotive als Pole zu sehen. Also in vielen dieser Überlegungen kann es durchaus Mitten geben, aber nicht in allen. Also ich sympathisiere sehr gerne mit einem Definitionsversuch, wo es einfach darum geht, mache ich Unterschiede zwischen Menschen oder mache ich sie nicht? Sind Menschen unterschiedlich viel wert oder sind sie gleich viel wert? Jeder Mensch ist unterschiedlich, keine Frage, aber wenn man den Standpunkt vertritt, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und das als links definiert, oder den Standpunkt vertritt, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind und das als rechts definiert, dann ist auch nicht mehr viel Platz für eine Mitte. Weil entweder habe ich diesen egalitären, das ist egalitäre Menschenbild, jeder Mensch ist gleich viel wert, oder das differenzierte Menschenbild, Menschen sind unterschiedlich viel wert. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ich kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Ja, also das heißt also, entweder habe ich das oder das. Und dann ist auch kein Platz mehr für Extreme in Wirklichkeit. Weil was wären dann rechtsextrem? Rechtsextrem wäre, diesen unterschiedlichen Menschenbegriff zu Ende zu denken. Und das mündet dann natürlich in dem, was wir in den 40er Jahren, in den frühen 40er Jahren erlebt haben im deutschsprachigen Raum, nämlich mit der Vernichtung des weniger wertvollen Lebens. Oder linksextrem wäre dann quasi diesen humanistischen, diesen egalitären Menschenbegriff zu Ende zu denken. Na, das ist gar nicht mehr so bedrohlich. Das heißt also, das ist eine These, was links und rechts sein könnte, was sich rein an der Definition aufhängt, aber in dem Bild hat Mitte keinen Platz.
Wobei, ich glaube, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil du kommst dann natürlich sehr schnell in die Position, irgendwie sozusagen, dass wenn du sagst, der Humanismus ist links, irgendwie sozusagen, dann sind die Menschenrechte links. Und für mich sind zum Beispiel die Menschenrechte überhaupt nicht links. Die sind universell gültig. Das ist das, was wir uns irgendwie global gesehen darauf geeinigt haben, irgendwie sozusagen, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Zumindest theoretisch. Wir wissen, das hat alles, man macht die Menschenrechte, haben ihre Schwächen, irgendwie sozusagen. Aber das ist ganz eigentlich ein grundhumanistischer Ansatz, der direkt irgendwie sozusagen aus der Linie ja dann auch irgendwie hochgezogen worden ist und umgesetzt worden ist. Und ich finde, da muss man ganz gut aufpassen, dass man nicht sagt, irgendwie die Menschenrechte sind links. Die werden momentan eh attackiert und angegriffen. Nein, die Menschenrechte sind universell. Ein gültiger Gesellschaftsvertrag, auf den wir uns alle geeinigt haben, und den sollten wir bloß nicht irgendwie sozusagen in die linke Ecke schieben. Es stimmt schon, natürlich, irgendwie sozusagen waren es immer die Linken in der letzten Zeit, oder in den letzten 150, 200 Jahren, die inklusive Ansätze forciert haben. Alle Verbesserungen, sei es das Arbeitsrecht, sei es die Rechte für Frauen, die Rechte für Minderheiten, irgendwie sozusagen, das waren natürlich ganz klar linke Forderungen, deshalb waren die Linke angetrieben, irgendwie sozusagen, und die Rechten waren da immer ein bisschen auf der Bremsen, irgendwie sozusagen. Da ist aber ein Unterschied ein bisschen bei den Menschenrechten, irgendwie sozusagen im Anbetracht der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, war das eigentlich breiter gesellschaftlicher Konsens, wie man miteinander umgehen soll.
Breiter gesellschaftlicher Konsens, wo muss man hinterfragen, weil tatsächlich ist es kein Wir, sondern in Wirklichkeit sind es die imperialistischen Staaten. Es sind Europa und die USA im Wesentlichen geben, die der restlichen Welt Menschenrechte vorgeschrieben haben. Dann schauen wir uns doch den Kern der Menschenrechte an irgendwie. Natürlich gibt es dafür was Verteidigungswertes ist, aber der Kern der Menschenrechte sind die bürgerlichen Rechte, die aus der bürgerlichen Revolution kommen. Also es gibt auch bei den Menschenrechten gibt es nach meiner Definition Rechte. Der Besitz, das Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln zum Beispiel.
Selbst ja, Lenin war im klaren Ausmaß für Privatbesitz. Also
an Produktionsmitteln? Nein.
An Produktionsmitteln nicht,
aber deswegen, Privatbesitz. Deswegen, ja klar geht es nicht um die Büchersammlung irgendwie, ja, das ist lächerlich irgendwie, oder um die Tomatenstauden, die wir auf seinem Balkon hat. Ja. Aber bei den bürgerlichen Rechten geht es ja im Wesentlichen, auch wenn es natürlich nicht so drinnen steht, es geht um die Produktionsmittel, weil arme Menschen werden tagtäglich enteignet. Ja? Also, dass du Wohnung geschmissen wirst, irgendwie, wenn du weißt, Schulden hast, jetzt fällt mir irgendwie das Wort nicht ein, wenn da der Lohn gepfändet wird, dann ist das auch ganz klar Enteignung. Ne? Also ich glaube schon, dass man da sich das anschauen muss. Und wenn man links und rechts, der Dieter hat vorher den Begriff, das Jahr 1945 ins Spiel gebracht. Und ich halte das für total eine wichtige Zäsur in Wirklichkeit. Weil, wenn man uns anschaut, nach 1945 haben viele, insbesondere die bürgerlichen Parteien, so getan, wie wenn rechts quasi nur das wäre, was die Fortsetzung der unsäglichen Zeiten bis 1945 ist. Also Faschismus, Rechtsradikalismus, Nationalsozialismus, welchen Begriff man jetzt da immer wählen will. Und sie damit selber die Möglichkeit gegeben, sich als Mitte darzustellen, obwohl sie überhaupt nicht Mitte sind. Und ich glaube, es kann verschiedene Zugänge geben. Ja, wenn du jetzt in Österreich schaust, dann gibt es klar Widersprüche zu diesem humanistischen Menschenbild, in dem zum Beispiel Österreicher sind wertvollere Menschen. Was hat der Ausländer da zum Suchen oder so? Ja? Migranten können ruhig am Mittelmeer da saufen, die Festung Europa, die Balkanroute geschlossen, all diese Begriffe irgendwie, das ist der eine Zugang irgendwie. Ein anderer Zugang, der sich so gerne als liberal und Mitte verkauft, ist, der Mensch ist umso mehr wert, je mehr er leistet. Alles so von der eigenen Leistung abhängig sind, obwohl Menschen einfach aufgrund ihrer Sozialisation, aufgrund ihrer Geburt, aufgrund der Geschichte ihrer Familie, aufgrund ihrer Bildung, aus hunderten verschiedenen Gründen, auch Krankheitsgründen natürlich, ja, unterschiedlich viel leisten können irgendwie. Das heißt, man sagt automatisch, der Mensch ist weniger wert, wenn er nichts leisten kann. Und das ist zum Beispiel, und noch gar nicht so radikal, weil im Wesentlichen ist dieser Leistungsgedanke der Kern der politischen Argumentation der Neos, die sie ja so gern als Mitte verkaufen. Und ich sage oft, wenn ich base bin, wenn man sozialpolitisch schaut, stehen die Neos eigentlich weit rechts von der FPÖ. Also auch rechts ist ein Begriff, der aus verschiedenen Perspektiven definiert werden kann.
Ich versuche jetzt nochmal eine Brücke zu schlagen. Also alles Gesagte ist ja vollkommen richtig. Und das ist natürlich im historischen Kontext auch zu sehen, die Menschenrechte, aus welchem Grunde heraus und welche Überlegungen heraus die geschaffen worden sind. Und ich teile natürlich eure Kritik auch an dem Punkt, das Recht auf Eigentum ist durchaus problematisch zu sehen. Aber das haben wir in der Geschichte immer gehabt, dass wenn sich Erhebungen ergeben haben oder irgendeinen Clash gegeben hat oder irgendein Krieg zu Ende war oder irgendjemand einen Machtwechsel angestrebt hat, dass das Recht auf Besitz, das Recht auf Eigentum sofort einmal verbrieft worden ist. Das wurde sofort gesichert. Das war bei der Französischen Revolution so, das war bei der 1848er Revolution so. Das ist immer gewesen, dass das Recht auf Eigentum, das Recht auf Besitz sofort einmal sichergestellt worden ist, um die Gesellschaft, so wie sie funktioniert hat, in ihrer frühkapitalistischen oder dann auch kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu erhalten. Und deswegen versuche ich jetzt einen weiteren Definitionsversuch.
Eine Grätsche dazwischen. Ja. Es hat sich nur immer in der Geschichte, wenn man vor dem Kapitalismus zurückschaut, es hat sich immer die Klasse geändert, die ein Recht auf Besitz gehabt hat.
Ja, ja. Also, egal, ob es der Feudalherr ist oder der Großindustrielle, das ist vollkommen
wurscht. Staatenbesitzer.
Ja. Genau, richtig. Ja. Versuche einen zweiten Definitionsversuch, nämlich den ich ursprünglich schon versucht habe zu skizzieren aus der Französischen Revolution. Gesellschaftsverändernd und gesellschaftsbewahrend. Und wir sind halt in der prekären Situation, dass wir nach wie vor über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer in dieser Gesellschaft leben, die kapitalistisch geprägt ist, wo die Eigentumsverhältnisse klar geregelt sind, dass Begehren für einen Umbruch der Gesellschaft pfui Gackis, ja, dass man da alles beim Alten bleiben lassen muss. Also dieses konservative Gesellschaftsmodell, Gedankenmodell, nach wie vor das Vorherrschende ist. Mach einmal eine Umfrage unter allen Menschen, wie sie es sehen. Ich glaube, es würde eine breite Mehrheit sich dafür aussprechen, dass alles so bleibt, wie es ist und ja nichts anders ist. Und trotzdem gibt es progressive Kräfte, die eine Gesellschaftsveränderung anstreben und die etwas anderes wollen als dieses ungerechte Gesellschaftsmodell, das real existiert. Und vielleicht ist das ein weiterer Definitionsversuch, was links und was rechts ist, nämlich das Ureigentliche, damals gesellschaftsverändernd, gesellschaftsbewahrend. Und ich glaube, dass man da als Linke gesellschaftsverändernd durchaus gut aufgestellt werden, wenn man das mehr in den Vordergrund stellt, dass es auch ein faireres, gerechteres, sozialeres, solidarischeres Gesellschaftsmodell gibt als das real existierende.
Wenn ich jetzt dein Modell auf Besitz und Eigentum übertrage, dann wäre eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, das Modell der Genossenschaften das Modell der Mitte.
Ja, aber wenn es nicht Raiffeisen heißt.
Wenn es nicht, selbstverständlich. Nein, eher im Sinne wie Mirko Messen oder so, immer Genossenschaft für sich definiert hat. Aber das wäre dann eigentlich das Modell der Mitte. Ja, irgendwie sozusagen gehört allen ein bisschen, niemanden so wirklich. Irgendwie sozusagen, wir leisten alle was dazu bei und beitragen und niemand bereichert sich dran.
Möglicherweise wäre das ein Modell der Mitte, ja.
Das, was man zum Beispiel auch nicht vergessen kann, heutzutage leben wir ja in einer modernen Welt, da haben wir eben Facebook, Instagram, also die sozialen Medien und was auch immer und auch alle Parteien. Ja. Ich meine, die meisten von uns haben ein Handy, ja, die meisten haben Internet und wenn du mal die Leute anschaust so, oder redest, ja, so, na, schau dir das an, das sagt wieder eine, naja, wie vorhin Menschenrechte, sagt wieder jemand, na, über Menschenrechte sollte man mal wieder diskutieren, weil alles brauchen wir ja auch nicht. Oder weiß ich nicht, gesellschaftliche Mitte, na, wir sind ja eh die Mitte, ja, aber dann wird das auch durch die Medien umgedreht und manche glauben das so und dann so, na, wie ist es jetzt da? Ja? Wie soll man da jetzt diskutieren? Was sind wir jetzt wirklich? Oder wie ist meine Meinung? Wenn ich meine Meinung sage, bin ich entweder links, Mitte vielleicht oder rechts. Ja? Dann bist du bist wieder ganz rechts, du bist wieder ganz Mitte. Also da sage ich auch, diese sozialen Medien und so weiter spielen eine große Rolle. Ja? Ich merke es bei meinen Kollegen, ich merke es bei meiner Tochter. Ja? Gut, die hat sowieso 22 Stunden das Handy in der Hand. Ja? Aber wenn es um politische Sachen geht und so weiter, interessieren sich die meisten das einfach dafür nicht. Ja? Erst wenn du mit denen anfängst zum Diskutieren.
Was ja nur die These stützt, dass es ein politisches Interesse daran gibt, dass wir uns ja in der Mitte sehen und alles dafür getan wird, dass wir ja nicht überlegen, dass wir vielleicht etwas anderes wollen oder möglicherweise auch Veränderung anstreben. Und wenn wir alle Mitte sind, dann braucht es ja nichts ändern, ja, weil dann ist eh alles Suppe.
Wenn man beim Dieter seiner These anknüpft, dass links verändernd ist, Gesellschaft weiterentwickeln, dann muss man natürlich auch die Frage mit Recht stellen, kann es oder darf es überhaupt ein Recht geben, das stabil ist? Ein Recht, das bleibt irgendwie. Weil, ich meine, wenn wir bei Marx ausgehen, das herrschende Recht ist stets nur das Recht der herrschenden Klasse, dann ist es ein Ausdruck von Klassenherrschaft. Ja, und wenn ich mir manche Rechtsprechungen in Österreich anschaue, dann glaube ich sehr oft, dass Rechtsstaat eigentlich nur Synonym für Rechterstaat ist. Und also gerade wenn es zum Beispiel um Flüchtlinge geht und um Asylgründe und solche Sachen, oder jetzt gerade die ganze Diskussion über die Menschen, die etwas radikalere Formen des Kampfes gegen die Klimakatastrophe zum Einsatz bringen, wo ich mir denke, ich meine, Leute, in der Sozialdemokratie hätte vor 100 Jahren jeder gelacht über das, irgendwie über die Aktionen, die setzen sich ein bisschen auf der Straße festkleben. Ich meine, da sind die Genossen und Genossinnen bewaffnet auf der Straße herummarschiert irgendwie. Heute kriegen wahrscheinlich alle einen Schreckanfall, wenn das irgendwer tat. Und im Vergleich dazu ist auf der Straße festkleben oder irgendein, was war es gestern, irgendein Geschäft und ein Hotel mit wahrscheinlich ohne dies abwaschbarer Farbe zu besprayen, weil sie haben bis jetzt immer nur abwaschbare Farben verwendet, ist im Vergleich dazu, aber das sieht halt auch, wie weit nach rechts zum Beispiel die Einschätzung politischer Aktivität gerückt ist.
Wobei, da möchte ich kurz einwerfen, wenn ich sozusagen, Hainburg hat sich ja die Sozialdemokratie ja gerade nicht mit rumbekleckert, irgendwie sozusagen, was den Unterstützung vom Protest oder so. Also die Zeit, wo alternativer Protest irgendwie um Gesellschaft zu verändern, irgendwie sozusagen von einer SPÖ vorbehaltlos getragen worden ist, ist ja jetzt auch schon mindestens seit 1980 vorbei.
Ich würde sagen seit 1934, aber gut.
Und eins möchte ich auch noch dazu sagen, da ich ja meine Wurzeln aus der Gewerkschaftsjugend habe und politische Jugend, es heißt heutzutage auch immer, die Jugend hat kein Interesse an Politik. Blödsinn. Und das ist ein absoluter Blödsinn. Jeder, der was einmal auf einem Bundesjugendkongress der österreichischen Gewerkschaftsjugend war, auf einer Landesjugendkonferenz oder Kongress, ja, der Wiener Gewerkschaftsjugend oder anderen, ja, da wird hochpolitisch diskutiert. Und ich weiß einmal, kleine Geschichte, da waren wir noch die Metaller, da waren wir noch in der Blöselgasse und die Wiener Landesleitung, wir haben dort eine Sitzung gehabt, irgendwann bumpert es. Denken wir, okay, wer kommt rein, der Nürnberger, sagt, der grüß euch, servus, ja, huck dir her, so, der hört zu, der hat uns, glaube ich, 10 Minuten zugehört und steht auf, sagt, Entschuldigung, darf ich was sagen? Und die Vorsitzende, bitte, ja, red, sagt, da wisst ihr, ich bin schon lange in der Politik, ja, tätig und so weiter, aber so wie ihr, ich verbale Negoschnauze, das haben wir nie gemacht, ja, die sind alle rausgegangen und jeder Politiker, was mit uns diskutiert, sagt, na, Hut ab. Hochachtung, ja.
Ich meine, ich glaube schon, dass das Selbstverständnis, sich politisch zu organisieren, auch da wieder Mitte der 80er Jahre schon dramatisch abgenommen hat. Per se zu behaupten, irgendwie sozusagen, Jugend ist unpolitisch, ist natürlich ein totaler Unsinn. Das ist halt irgendwie einfach, die sind in einer Form politisch, wie es halt die gängigen Systeme, die es politisch aktiv sind, die wir alle kennen, irgendwie sozusagen halt einfach nicht abholen können, glaube ich, weil sie zu starr sind.
Ich glaube tatsächlich, dass man muss es, glaube ich, noch präziser fassen, Max, parteipolitisch zu organisieren, weil es gibt irrsinnig viele Jugendliche, die sich politisch organisieren. Wenn ich an die Antirassismus, an die Antifa-Bewegung, wenn ich an Black Lives Matter und so weiter, auch an die Klimabewegung denke, irgendwie, die organisieren sich politisch, aber nicht parteipolitisch. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass oft politisch und parteipolitisch verwechselt wird. Politik ist viel breiter, sonst braucht es nicht sowas wie außerparlamentarische Opposition. Und die Frage zur SPÖ ist total berechtigt. Irgendwie ist die SPÖ wirklich in jeder einzelnen Frage links? Ich würde sagen, nein. Weil wenn ich mir dieses Kaiser-Tosco-Zielpapier anschaue, zum Beispiel, das ist eindeutig rechts, auch wenn es gültige Position der Partei ist. Aber wir werden uns im nächsten Podcast die ökonomischen Hintergründe anschauen, weil sehr oft ist ja Politik Ausdruck der materiellen Basis oder der Ökonomie. Da werden wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, folgt uns auf Facebook, Twitter, damit ihr den nächsten immer verpasst. Natürlich findet ihr ihn immer in die ganzen Podcatcher und auf unserer Website auf widerstand.at. Wenn euch was dran gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, und dann lasst einen Kommentar auf unserer Website oder schreibt uns einfach an Kontakt @aufwiderstand.at und am meisten freuen wir uns selbstverständlich, wenn es unseren Podcast weiterverbreitet, egal in welcher Form. Und damit bleiben wir bis zum nächsten Mal schon wieder mit einem herzlichen Auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.